Evangelium Johannes, Kapitel 4, Vers 54. Das war das andere Zeichen, das Jesus tat, da er aus Judäa nach Galiläa kam. Ich aber sage zu Kana am nächsten Tage, dem Johannes, der das erste Zeichen bei der Hochzeit aufzeichnete, dass er nun auch dieses zweite Zeichen am selben Orte aufzeichnen solle. Und Johannes tat dies auch mit wenig Worten in 8 Versen, wie es geschrieben steht. Es fragte mich aber auch Matthäus, ob auch er diese Tat aufzeichnen solle. Ich aber sage zu ihm, lass es, so wir morgen nach Kapernaum kommen werden und ich alldort auch wieder lehren und Zeichen verrichten werde, diese sollst dann du aufzeichnen. Setze aber zu meiner Bergrede noch die Heilung des Aussätzigen zu Sichar, den ich heilte, als ich vom Berge herabkam, sagt Matthäus. Herr, meines Wissens sind zu Sichar 2 Aussätzige von dir geheilt worden. Welchen soll ich aufzeichnen? Sage ich, es sind wohl mehr denn 2 geheilt worden, aber es genügt der eine, den ich heilte am Fuße des Berges. Und dann beschied, dass er sich dem Priester Jonael, dessen Namen du nicht anzusetzen brauchst, zeigen solle, und opfere die Gabe, die Moses geboten hat, zu einem Zeugnisse über sie. Denn wer mir nicht glaubt, des einen Zeichens wegen, der wird mir auch nicht glauben, so ich vor ihm wirkete 100 Zeichen. Daher setze aus den vielen Zeichen nur das von mir dir nun angezeigte. Sagt Matthäus, ach ja, Herr, nun weiß ich schon, welches Zeichen du meinst. Angemerkt habe ich mir's wohl, aber nicht vollends schriftmäßig aufgezeichnet. Und das werde ich nun sogleich tun und werde damit sogleich ein neues Kapitel anfangen. Denn die Bergpredigt habe ich in 3 Kapitel abgeteilt und das wird nun das 4. Kapitel, sage ich. Es ist einstweilen solche deine Einteilung gut, aber du wirst, nachdem ich aufgehoben sein werde, von dieser Erde in mein himmlisches ewiges Reich noch 4 Vorkapitel zu schreiben genötigt sein. Deshalb kannst du nun schon die 3 Bergpredigtkapitel statt mit 1, 2 und 3 sogleich mit den Zahlen 5, 6 und 7 und das Neue also nach mit 8 bezeichnen und beordnen. Und Matthäus traf mit seinen Aufzeichnungen sogleich eine solche Einrichtung und es steht heutzutage die Bergrede, obschon sie das erste war, was Matthäus geschrieben hatte, nicht im ersten, sondern erst im 5., 6. und 7. Kapitel. Dies zu wissen ist ebenfalls zum besseren Verständnisse der beiden Evangelien des Johannes und des Matthäus nötig. Denn die beiden sind unter meiner persönlichen Leitung geschrieben worden und es handelt sich hier auch vorzüglich darum, dass durch solche Kenntnis die beiden sich äußerlich sehr unähnlich scheinenden Urkunden unter ein Dach und somit in eine rechte Harmonie gebracht werden, weil es sonst nahe immer also geschah, dass selbst gute Schriftkenner die Wundertaten, die sich im Matthäus und Johannes ähnlich sehen, als die gleichen betrachteten und sich aber dennoch fragten, wie möglich sagt Matthäus das und Johannes das, da das Faktum völlig ein und dasselbe zu sein scheint. Es gingen daraus denn auch viele Irrtümer und nicht selten ein völliger Abfall von meiner Lehre, wie sie in den Evangelien geschrieben steht, hervor. Man könnte hier freilich wohl sagen, ja warum, o Herr, ließest du denn das durch so viele Jahrhunderte geschehen und wolltest darüber niemandem ein Licht geben? Da sage ich, es verrann kein Jahrhundert, in dem ich nicht allenthalben, wo meine Lehre nur einigermaßen bekennet wird, Männer erwählt und geweckt hätte, damit diese den Sachverhalt und die nötige Erklärung der Evangelien genügend den Menschen dartäten. Die Erwählten haben das wohl allzeit getan und haben auch historisch an den Urkunden das ergänzt, was teils durch die Fahrlässigkeit der Menschen, teils durch den starren Sinn und nicht selten bösen Willen der verschiedenen sektierischen Aufseher und Priester des Evangeliums, respektive meiner Lehre, verloren gegangen ist. Aber nur sehr wenige nahmen das an. Die sich mit der Zeit systematisch ausgebildet habenden Kirchen verwarfen es ganz natürlich und erklärten es als Ketzerei und Teufelsspuk, weil es nicht für ihren Gewinn und herrschsüchtigen Kram taugte. Die Gelehrten und Künstler erklärten dagegen solche Erscheinungen für Hirngespinste und träumerische Faseleien eines armen Tropfs, der auch etwas sein möchte, ohne sich dazu die erforderlichen Eigenschaften durch Mühe, Fleiß und gründliches Studium erworben zu haben. In dem Orte aber, wo der erwählte und erweckte Prophet lebte und bekannt war, galt er auch sicher am wenigsten und konnte daher auch wenig ausrichten. Denn nach den Begriffen der Menschen, wie sie allgemein also sind, sollte ein Prophet eigentlich gar nicht auf der Erde wohnen und auch gar keine Menschengestalt haben, auch nichts essen und trinken und keine Kleider tragen, sondern er sollte zum wenigsten wie ein Elias in einem feurigen Wagen in den Lüften herumfahren, vom feurigen Wagen aber für jeden Menschen bloß nur das verkünden, was einer oder der andere eigenliebig gerne hört und was ihm schmeichelt. Das wäre dann ein rechter Prophet, auf den sicher alle Augen und Ohren gerichtet wären, besonders so er dazu noch wunderbarerweise bei seinen Luftfahrten gleich metzenweise Gold- und Silbermünzen unter die Reichen, kleine Scheidemünzen aus Kupfer aber unter die Proletarier schleudern würde und möchte dabei beloben die Großen, Reichen und Mächtigen, aber dafür zu öfteren Malen scharf züchtigen die armen Teufel, besonders so sie es wagten, gegen die Reichen, Großen und Mächtigen zu murren. Freilich würde dann ein solcher Prophet für die Armen eben keine gar zu angenehme Erscheinung sein, und sie würden ihn nicht loben. Aber so der Prophet ein Mensch ist wie jeder andere, wenn er isst und trinkt, am Ende sogar eine Wohnstube hat und dabei etwa gar irgend ein weltlich Handwerk betreibt, oh, da ist es schon aus mit seiner Propheterei. Er wird entweder als ein Halbnarr oder als ein Gleisner deklariert. Und in seiner Heimat wird er sicher am wenigsten irgendetwas ausrichten. Ich habe also nach durch die nahe 2000 Jahre stets das Fehlende ergänzt. Aber wer nahm es an? Ich sage, allzeit nur sehr wenige und diese selten lebendig genug. Man nahm sich davon wohl Kenntnisse und Merkzeichen, aber dass danach etwa jemand seinen Lebenswandel eingerichtet und dann im Geiste sich selbst überzeugt hätte, dass der sonst natürliche Mensch im Ernste von mir erwählt war, den Menschen in der so nach und nach finster gewordenen Welt wieder ein frisches Licht aus den Himmeln zu überbringen, das hatte man noch allzeit aus allerlei nichtigen Gründen bleiben lassen. Der eine hat sich ein paar neue Ochsen gekauft und muss sie nun zum Pflügen abrichten. Der hat natürlich keine Zeit. Der andere hat einen neuen Acker zu bestellen und kann daher auch nicht kommen. Ein dritter hat sich ein Weib genommen und hat darum schon gar keine Zeit und Gelegenheit mehr. Ein vierter hat ein großes Haus zu bauen und kennt vor lauter Sorgen sich nicht aus. Der kann schon gar unmöglich eine Zeit haben. Und so hat am Ende ein jeder eine Ausrede. Und ein neues Licht aus den Himmeln brennt dann wieder in irgendeinem verborgenen Winkel der Erde, vergeblich, durch ein ganzes Jahrhundert. Und gebe ich im nächsten Säkulum wieder ein neues Licht zur Erleuchtung der alten Urkunden, so wird ihm dasselbe Los zuteil. Wenn man das aber nur zu sicher nach aller Zeit in Erfahrung zugeben muss, so fragt es sich, ob da wohl an mir die Schuld ist, so an den alten Urkunden noch bis zur Stunde dieselben Lücken zu entdecken sind, wie sie von eitlen Verstandesforschern und Grüblern schon vor 1000 Jahren entdeckt worden sind, woraus dann auch allzeit die vielen Zweifler und endlich Verwerfer meiner Lehre, meiner und der Lehre vollsten Göttlichkeit, wie die Pilze aus der Erde hervorgegangen sind. Ich gebe aber darum nun ein vollstes Licht in dieser Sache, auf das sich dann am Ende niemand damit wird entschuldigen können, als hätte ich mich seit der Zeit meiner leiblichen Gegenwart auf der Erde weder um die Reinheit und Vollständigkeit meiner Lehre noch um die sie angenommen habenden Menschen mehr bekümmert. So ich jüngst wieder zur Erde kommen werde, so werde ich eine starke Sichtung vornehmen, und keinen werde ich annehmen, der mir mit was immer für Entschuldigungen kommen wird. Denn jeder, der da ernstlich sucht, kann und muss es finden. Die kranken Schafe und Esel an dem Futterbaren aber sollen eine Arznei bekommen, nach der sie sicher gefräßig werden, nach dem Futter aus den Himmeln. Aber dann werden sie als Rekonvaleszenten langehin sehr homöopathisch gespeist werden. Und nun wieder zu dem Evangelium.